Ja, hallo. Weiß nicht, die Veranstalter sind gerade nicht da.
Die Veranstaltung nicht da.
Aber wir können ja schon mal anfangen eben, ne? Ja, ich bin der Ron Ronald Engert. Mein spiritueller Name ist Ramdas. Ich wollte euch was vom Krishna-Bewusstsein zeigen und erzählen. Und ja, ich finde es schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe heute schon 2 Stunden hier was Schönes gefühlt, doch, muss ich sagen. Also wir sind hier schon ziemlich nah dran an so einem Selbst, wer bin ich, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Also wir suchen hier schon was Spezielles, ja, weil das auch nicht so viele Leute machen. Ich habe vorhin mal gedacht, ich könnte jetzt auch ins Fußballstadion gehen hier, Olympia Berlin. Da hätte man vielleicht eine andere Energie. So, wir möchten erstmal einen kleinen Batschern machen, kurz so, zur Einstimmung und um Krishna hier einzuladen, der heute Geburtstag hat. Ja, ein ganz besonderer Tag heute, zufälligerweise. Und dann werde ich was erzählen und dann möchte ich mit euch nochmal ein bisschen länger singen nachher. Und wir machen das ja so Call and Response bei den Devotees, also der eine singt vor und dann singen alle nach. Das hat den Vorteil, dass man mal die Geschwindigkeit ändern kann, dass man mal die Melodie ändern kann oder sogar den Text auf fortgeschrittenen Stufen. Also man bringt dann mehr Variationen in das Singen so. Aber wir machen es erstmal so eine kleine Einstimmung und nachher zeige ich euch das nochmal. Und wenn jemand das, den Text kann, kann er natürlich dann auch einstimmen. Okay, Friedrich.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara
Krishna.
Als ich das erste Mal in den Tempel gekommen bin, war Weihnachten 1989. Ich wusste nichts davon, ja. Also ich hatte die Bhagavad Gita entdeckt, die heilige Schrift der Inder. Und hatte da ein halbes Jahr lang fasziniert drin gelesen, nachdem ich vorher so linkspolitisch war, so antiimperialistischer Widerstand. Ja, ne? Wir haben auch die Rote Armee-Fraktion unterstützt.
Verjährt. Spirituell unterstützt.
Ja, dann kam irgendwann mein Dealer, der Drogendealer, und hat immer gesagt, du musst dieses Buch lesen, das ist das beste Buch, was es gibt. Ich habe immer gesagt, was will der? Ne? So Nabelschau, habe ich gedacht, so, die drehen sich nur um sich selbst so. Ne? Das ist ja überhaupt nicht gesellschaftlich relevant. Wir müssen doch was machen hier. Ne? Und ja, also ich war so selbstbestimmter Kämpfer so. Ne? Ja, und dann hatte ich aber dieses Buch halt gelesen und irgendwann hatte ich dann diese Adresse gefunden von dem Tempel in Heidelberg. Bin da rein an Weihnachten. Ich war gerade unglücklich verliebt. Ja. Fühlte mich so einsam an Weihnachten. Na, ich dachte, ich gehe mal in den Tempel hier. Vielleicht kriege ich da Hilfe, ne, für meinen seelischen Schmerz und für meine unerwiderte Liebe. Und dann bin ich so die Treppe hoch und dann kam erstmal so eine Vorhalle, so ein Vorraum, der ist ziemlich groß gewesen, der Tempel in Heidelberg, falls den jemand kennt, in der Kurfürstenanlage. Da stehen so Sofas und so und dann kommt nochmal ein Vorraum und dann kommt so ein Seminarraum oder Vortragsraum, so wie hier, aber ein bisschen größer. Und da war dann so das Programm so, das hat mich irgendwie ziemlich geflasht, so die Musik und der Vortrag. Und dann das vegetarische Essen von den Krishnas, ne? Sehr göttlich. Und dann zum Schluss habe ich dann entdeckt, da geht es hinten ja noch weiter so. Da war nochmal so ein kleiner Raum und dann kam ein Tempelraum. Ja, das war also so das Innerste in dem Gebäude, Labyrinth oder so, in diesen Räumlichkeiten. Und da war so ein Altar, ein wunderschöner Altar mit so zwei Figuren drauf und so. Und haben dann Leute, also die Devotees, die da fester da leben oder dort wirken, haben sich da immer so verbeugt. Die sind dann so richtig auf den Boden runter, auf die Knie, dann haben sie die Hände auf den Boden und dann haben sie mit der Stirn den Boden berührt vor diesem Altar. Sie haben so ihre Ehrerbietung dargebracht. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wow, endlich kann ich mich mal vor jemandem verbeugen. Das hat total gut getan. Endlich kann ich mich mal vor jemandem verneigen. Ich muss nicht immer nur der Starke sein, ja. Der Selbstbestimmte, der Unabhängige, der niemand braucht oder ne, der alles alleine hinkriegt und der sich überall durchsetzt ja, oder der Stärkste ist, der Beste, der Tollste. Nein, ich konnte mich mal hingeben. Ich habe mich hingegeben. Und das war halt Gott. Ja. Ich konnte mich Gott hingeben an dieser Stelle. Und es war so ein wunderschönes Ritual oder ein Usus, ja, eine Gepflogenheit, die Devotis dort haben. Ja. Und da habe ich irgendwie schon, das war das erste Verständnis für mich auch, was die Seele ist. Die Seele möchte sich hingeben. Die Seele möchte lieben. Ja. Unser Ego will immer kämpfen, ja, oder der Beste sein und so. Ne? Das ist meins. Ich bin der und der. Ich bin Ingenieur. Ich bin weiß. Ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau. Das ist alles Ego. Ja, das ist unser falsches Ego, unsere falsche Identifikation. Aber es gibt halt auch ein wahres Selbst. Und dieses wahre Selbst ist voller Liebe und voller Hingabe und möchte sich irgendwo hingeben. Ja. Jetzt kann man es natürlich nicht einfach jedem x-beliebigen so einfach hingeben. Ne. Ich würde jetzt auch keine Verbeugung machen vor dem Arbeitgeberpräsident. Der ist auch göttlich, ja. Aber trotzdem wäre es jetzt uncool, wenn ich den als Gott akzeptieren würde und sagen würde, deine Wahrheit ist auch meine Wahrheit und ich folge dir in jeder Hinsicht. Ne. Das ist natürlich, was jeder so will, ne, dass ihm jeder andere folgt. Beziehungsweise der Arbeitgeberpräsident hätte das gerne. Das sind die politischen Fragen. Ne? Ist das jetzt okay hier mit dem Kapitalismus und so? Oder müssen wir hier mal durchgreifen? Ne? Wir haben gestern eine Taz gemacht. Da war ich mit von der Partie. Bin ganz stolz. Taz zum Wandel ist heute erschienen. Über den Wandel in der Gesellschaft. Ja. Ich war gestern auf der auf dem Redaktionstag. Das sind alles Atheisten, ne? Linke Atheisten. Und dann bin ich hierher gekommen, gestern Abend, zu den Erleuchteten. War schon ein guter Film so. Und dann haben wir einen Artikel geschrieben, der Wandel fängt bei uns selbst an. Und dann haben ja die lieben Menschen von der Taz sogar eine Unterschrift gemacht zu diesem Bild hier, zu diesem etwas dusteren Bild mit den Bäumen und diesen parasitären Dingern, die da so wachsen, also Disteln, ne? Sind ja eigentlich so Parasiten, ne? Also, wie heißt das, was da?
Misteln,
genau. Ich hatte Disteln verstanden. Misteln. Das ist auch was, genau, ne?
Eine ganz wichtige Heilung.
Ja. Dann haben sie hier geschrieben, Bäume, lebensstrotzend, inspirierend. Manchmal nistet sich an ihnen jedoch ein Schmarotzer fest, wie das Ego am Selbst. Ne? Also so weit sind die Taz jetzt schon. Ne?
Papier ist geduldig.
Aber es besteht Hoffnung. Ne? Ja, also wir haben da ein bisschen philosophisch geschrieben. Meine Kollegin und ich, wir haben den Artikel, also es ist unser Artikel, den haben wir zusammen geschrieben. Sie haben nichts über Gott geschrieben, das wäre ein bisschen zu schnell, zu forsch gewesen. Sie haben auch nichts über Krishna geschrieben, das wäre noch forscher gewesen.
Aber es gab ja auch einen Tag zum Kirchentag, jeden Tag.
Ah ja. Es ging auch nicht um Spiritualität hier, es ging um den Wandel in der Gesellschaft, solidarische Ökonomie und so Sachen. Aber gut, das Ego und das Selbst, ja. Es ist wichtig, das zu unterscheiden. Und jetzt die Frage, wenn ich mich hingeben will, muss ich mich ja irgendjemandem hingeben. Ne? Also die vedische Philosophie und Spiritualität, wo ja auch das Advaita herkommt, ne? Da gibt es halt auch das Bhakti. Bhakti heißt Liebe zu Gott. Und die sagen halt, also ich kann mich Gott hingeben. So, ne? Aber das ist halt, das bin nicht ich. So wirklich. Ne? Also das ist zwar irgendwo an der einen Stelle, ist das alles das Gleiche so oder eins. Ja? Aber es gibt auch so dieses Spiel von Radha und Krishna. Radha ist die Göttin, Krishna ist Gott in der Tradition, wo die in so einem Austausch sind, in einer Beziehung. Wir haben das ja heute schon gehört, heute Morgen, mit dem Yoga der Emotionen, was der Gerhard dann sehr deutlich gemacht hat, den Punkt, wir brauchen Berührung, wir brauchen Beziehung, ja, wir müssen in Austausch gehen, wir können nicht so alleine existieren, wir sind ein Rudelwesen, ja, wir sind als Mensch, zumindest auf der menschlichen Ebene, sind wir in diesem Beziehungsmodus so, ne? Wir wollen mit dem anderen in Kontakt kommen. Aber wir sind ja auch dann verschiedene, ne? Also du bist eins, ich bin eins, sie ist eins, so ist jeder eins, wir sind aber dann zusammen schon drei oder vier oder fünf, ne? Du bist eins, sind wir schon zwei, ne? Und jetzt ist es so, dass dieses Hingeben, ne, braucht eigentlich den anderen so. Ne? Wir brauchen eigentlich so ein Gegenüber, dem wir uns hingeben können. Und das ist dieses ursprüngliche Bedürfnis der Seele, in diesem liebevollen Austausch zu sein, in dieser Beziehung zu sein, sich hinzugeben. Und jetzt haben wir aber eben dieses Ego-Problem. Ja. Es gibt immer diese Kollisionen, ja, wir streiten uns, wir werden nicht geliebt, wir verlieren den Menschen, den wir geliebt haben. Und das sind halt alles zeitweilige Sachen, weil wir hier in der Raumzeit leben, ja, in dieser begrenzten, bedingten Welt, wo es Raum gibt, wo es Zeit gibt, wo wir also immer irgendwie different sind. Ja. Und jetzt ist ja halt die Schlussfolgerung im Advaita, dass diese Trennung ist eigentlich der Grund für das Leiden. So. Ne? Und wenn wir doch jetzt alle wieder zusammen sind oder vereint sind, dann hört das Leiden auf. Und dann sagt das Advaita ja, das ist halt, weil wir uns identifizieren mit diesen ganzen räumlichen und zeitlichen Dingen, ja, oder mit diesen falschen Identifikationen. Das bin ich nicht, ne? Ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Ne? Es gibt also diese phänomenologische Reduktion, nennt man das in der westlichen Philosophie. Ne? Heidegger und Husserl haben das auch schon gemacht, ja, und sind halt auch zu dem Schluss gekommen, eigentlich kann man alles als Illusion, also du kannst nichts über nichts irgendwie mit Gewissheit sagen, dass es das gibt. Außer, also du kannst an allem zweifeln, außer, dass es da einen gibt, der zweifelt. Und selbst wenn der zweifelt, dann ist der trotzdem da. Oder der wahrnimmt, der Zeuge. Und dieses Selbst muss irgendwie existieren, selbst wenn sonst gar nichts existiert, ne, aber irgendwie ist da einer, ne, dieses wahre Selbst. So, ne. Und jetzt kann der sich also selbst bestätigen, ne, also ich bin. Ne, ich kann sagen, ich bin. So, ich bezeuge mich selbst. Ne. Es kann eigentlich, also kein anderer kann dir das abnehmen, so, ne. Und jetzt gibt es aber auch das Problem, dass ich mich natürlich auch selbst in Frage stellen kann. Wenn ich mich selbst bestätigen kann, kann ich mich auch selbst in Frage stellen. Ja. Dadurch entsteht so ein Zirkelschluss, der irgendwie inhärent nicht auflösbar ist durch das Selbst, sondern da muss irgendwas sein von außen, was sagt, ich nehme dich an, ich nehme dich wahr. Ich liebe dich. Ja. Also das ist so wie so eine innerste Verbundenheit, die aber so eine Art Spiel darstellt auch oder so eine ontologische Struktur, dass es irgendwie diese Beziehung gibt. Ne? Wir sind intersubjektive Wesen. Und wie gesagt, haben wir jetzt halt das Problem, dass diese Egos da sind, die dann immer kollidieren. Aber es gibt halt eben dieses echte Selbst. Ne? Und wie können wir jetzt zu diesem wahren Selbst kommen? Ne? Diese ganze materielle Welt ist halt relativ und ist bedingt und läuft auf so einen Punkt zu, wo alles in der spirituellen Essenz zusammenläuft, ja, in dieser Einheit, in diesem göttlichen Ganzen, diesem göttlichen Einssein, wo diese ganzen materiellen Stimmungen dann aufhören, ja, die materiellen Formen, die materielle Individualität, die Egos, die Bezeichnungen und so. Das ist dieser Nullpunkt des Brahmans, die transzendentale Neutralität, ja, wo ich in mir ruhe, wo keine Formen sind, wo keine weltlichen Inhalte mehr sind, ne, wo ich in meiner Seelenenergie bin. Und jetzt sagt halt der Bhakti-Weg, Krishna Bhakti, nach diesem Nullpunkt faltet sich das wieder auf. Es gibt wieder Vielfalt, es entsteht wieder Wesen, also Differenzierung, Vielfalt, aber in einer harmonischen Form. Es gibt also keine Egos mehr, die jetzt egoistisch handeln und dadurch mit anderen in Konflikt geraten, sondern die Seele ist in ihrer echten, wahren Identität als Dienerin oder Diener Gottes oder der Göttin. Das ist das, was die Seele vollständig zufriedenstellt. Und wir sind in so einer ewigen Beziehung mit Gott. Ja, und dieser Gott hat sogar einen Namen, ja, dieser Gott hat eine Form, der hat Eigenschaften, er führt Handlungen aus und er hat Gefühle. Ja. Also es ist eigentlich eine Person, aber eine transzendentale Person, eine spirituelle Person, eine spirituelle, individuelle Seele. Und Gott ist die höchste Gott ist die höchste ewige Person und wir sind alle ewige Personen. Das ist ein Zitat aus der Katha Upanishad. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Wir sind alle ewige Personen und Gott ist die höchste ewige Person. Warum? Es gibt diese Einheit, es gibt, also alles ist in Gott, ja, das ist der Brahman-Aspekt in der vedischen Philosophie. Es gibt aber auch den lokalisierten Aspekt Gottes, wo Gott in jedem Atom ist, in jedem Herzen, in jeder Seele, in jeder Ameise, in jeder Pflanze. Ja, überall ist Gott drin. Das ist der lokalisierte Aspekt, das ist Paramatma. Und es gibt Gott, der vollkommen ist, der durch nichts begrenzt ist, der also auch unabhängig von uns existiert, in sich ruhend. Ja, auch für sich alleine oder in seiner ewigen Vollkommenheit. Und das ist Bhagavan, das ist der Bhagavan-Aspekt. Das wird also auch in den vedischen Schriften so beschrieben, ja, dass es also diese drei Aspekte gibt. So, ne? Und das Schöne an dem Bhagavan-Aspekt, also in der Bhagavad Gita geht es dann immer so, das ist ja das Gespräch Krishnas mit Arjuna und Bhagavad Gita heißt der Gesang des Bhagavan. Ne? Gita heißt Gesang, der Gesang des Bhagavan oder der Gesang Gottes. Der Gesang des Erhabenen. Und da geht es dann immer so, Bhagavan Uvacha. Bhagavan spricht. Und dann spricht Krishna so und gibt halt seine ewige Weisheit, ne, die in diesem Buch drinsteht. So. Und dieser Aspekt Gottes, ja, dieser persönliche Aspekt Gottes, Gott als höchste Person Gottes, hat Gefühle. Rasa. Rasa ist eigentlich also ein Begriff aus dem Sanskrit, der auf der weltlichen Ebene Saft heißt. Gott ist saftig. Ja? die Erotik des Betens. Raso Vaisaha heißt es im Rig Veda. Gott ist Rasa. Gott ist Rasa, das heißt Gott ist Geschmack. Gott ist Juice. Gott ist Gefühl. Ja. Und wie kommt Gott zu diesem Gefühl? Ja? Wie lebt er das überhaupt? Ja? Nachdem er dann so 100 Millionen Jahre so meditiert hatte oder so, denkt er sich, was könnte ich denn jetzt mal machen? Und wie das Glück so spielt, gibt es halt noch andere Pferden von Krishna, also Radha zum Beispiel, seine Geliebte. Ja. dann Yashoda und Nanda seinen Vater und seine Mutter. Das ist nicht notwendig, aber der manifestiert es, ne? Weil ihm das so einen Spaß macht oder weil das die Essenz des Lebens ist, ja? Dieser Austausch, diese Gefühle, ja? Diese Liebe. Ne? Deswegen hat er auch einen Namen, Krishna. Ja? Und er hat eine Form. Die Form Krishnas, wie sie überliefert wird durch die Seher, durch die Rishis, die das in ihrer Meditation sehen, ja? Die können in ihren spirituellen Körper gehen, weil jeder von uns hat einen spirituellen Körper in dieser spirituellen Welt, der nur aus Bewusstsein besteht, ja, und aus Licht. Und die können in ihrem Siddha-Deha, in ihrem spirituellen Körper, in dieses Spiel reingehen, in das Krishna-Lila. Lila heißt Spiel, ne? Die Handlung, die Gott ausführt. Und können... hat mich hier etwas unterbrochen, können über diese Spiele berichten und können auch sagen, wie Krishna aussieht. Er sieht aus wie ein 17-jähriger Jüngling, ja, so fast wie, also so ein bisschen androgyn und sehr, sehr schön. Also er hat die vollkommene Schönheit und er wird als Madhurya beschrieben, als süß. Er ist sehr süß, ja. Madhu heißt eigentlich Honig. Also er ist so eine Art Honig, so ein Honigzuckerschnute. Und der kann uns küssen, ne? Deswegen der, mein Vorredner, wie heißt er nochmal?
Geier.
Geier hat gesagt, lasst euch küssen vom Moment. Ne? Fürs Küssen braucht es auch immer zwei. Ne? Und das Schöne beim Krishna-Bewusstsein oder bei dem Bhakti-Yoga-Weg ist, dass das, was sich hier spiegelt auf der materiellen Ebene, ja, mit diesem ganzen Vielfalt und Differenzierung, gibt es dann nochmal eine spirituelle Welt, aber in der richtigen Form, sodass es funktioniert. Ja, sodass es total schön ist und total Spaß macht. Und wenn man das alles mal hört, ja, diese Geschichten über Radha und Krishna und die ganzen Beigesellten, ja, und die was die für Gefühle haben, was die für Beziehungen haben. Und dann kann man auch richtig gut verstehen, was hier auf der Erde vor sich geht. Es macht auf einmal alles Sinn. Und es ist nicht nur Illusion hier. Es ist so ein bisschen eine bisschen unbeholfene Reflexion aus der materiellen Welt, weil wir halt mit diesem Ego hier zu tun haben. Das steht uns da immer im Weg. Aber, das ist jetzt wieder Bhakti, wenn wir uns Gott hingeben und Dienst und liebevollen Dienst zu Gott ausführen, dann verwirklichen wir unsere wahre seelische Qualität und wir erzeugen kein Karma mehr, weil Karma entsteht nur aus dem Ego. Wir können handeln auf eine karmafreie Weise. Akarma. Nicht karmische Handlungen. Das wird auch in der Bhagavad Gita beschrieben, wie das geht. Und dann gibt es noch weiterführende Schriften und halt auch spirituelle Meister, die einem auch dann die Übertragung geben können dieser Liebe durch ihre Barmherzigkeit. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Qualität eines liebenden Menschen, eines Bhaktas, der von Gott die Barmherzigkeit bekommen hat, dass er die weitergibt an andere. Und praktisch instantan kann das dann auch passieren, dass man diese Liebe spürt. Ansonsten gibt es halt Sadhana, dass man übt. Und eines der wichtigsten, wir müssen langsam zum Ende kommen, Handlungen im Bhakti, also um Gott zu dienen, ist es, die heiligen Namen Gottes zu singen und zu tanzen. Ja? Und diese Namen, die ewige spirituelle Wahrheit sind. Der Name ist identisch mit Gott oder mit Krishna. Das ist nicht verschieden, ja, nicht wie bei uns auf der materiellen Ebene, wo das zwei verschiedene Sachen sind, sondern der Name selbst ist identisch mit Krishna. Deswegen singen wir jetzt noch ein Lied. Und kennt ihr alle den Mantra? Soll ich den mal aufschreiben? Wollt ihr mal mitsingen? Wer will, kann mitsingen. Ich kann mal kurz noch dann auch eine Erklärung geben zum Mantra bei der Gelegenheit.
Also,
Hare Krishna. Krishna ist Krishna und Hare ist Radha, das ist die Göttin. Ne? Weiß auch kaum jemand. Oder man sagt auch, es ist die Freudenenergie von Krishna. Dann wiederholt sich das auf diese Weise. Krishna, Krishna. Und dann Hare, Hare. Und dann kommt dasselbe halt nochmal mit Hare Rama. Rama ist was ganz Besonderes. Das ist so das Schönste am ganzen Mantra, aber das merkt man auch erst, wenn man das eine Weile macht. Weil Rama ist nämlich Radha und Krishna zusammen. Das ist Kurzform von Radha Raman. Und mein spiritueller Meister hat mir das so erklärt, er hat mir auch den Namen gegeben. Erfreulicherweise, und da wollte ich dann nämlich auch wissen, was das heißt. Da hat er gesagt, Radha and Krishna dancing in the heart of Radha.
Dancing in the heart of?
Radha. Radha ist die Göttin. Ich hätte jetzt natürlich noch Bilder mitbringen können, oder wenn wir ein Beamer hätten und so. Also es gibt da noch viel drüber zu erfahren. Aber wir machen euch jetzt mal die Erfahrung noch mit einem Bhajan. Ja, du wirst.
Gibt es denn die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen oder eine Frage? Ich habe schon eine dringende.
Ja gut, dann müssen wir das machen.
Ja, okay, das finde ich in Ordnung. Gut. Also mich interessiert Bhakti, der Bhakti-Weg und der Advaita, also der Weg, ja. Und ob du eine Erfahrung von Verbindung gemacht hast von beiden Wegen. Oder ob du da eine Meinung zu hast.
Sehr gut, ja, danke für die Frage. Da habe ich mir schon 20 Jahre manchmal darüber Gedanken, an der 25. Am Anfang habe ich immer gedacht, das ist ein Widerspruch. Ne? Aber ich glaube es jetzt nicht mehr, weil es steht sogar in der Bhagavad Gita drin, Vers 18,54, Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakangshati Sama Sarva Bhuteshu Mat Bhaktim Labhate Param. Kleiner Sanskrit-Einlage hier. Brahma Bhuta ist der Brahman-Zustand. Ne? Brahma Bhuta, wenn du im Brahman-Zustand bist, das ist das, was das Advaita anstrebt, ne? Also dieses im Atma zu sein, im reinen Selbst. Na Sochati, na Kangshati, dann klagst du weder noch frohlockst du großartig. Ne? Das ist eher dieser ausgeglichene Zustand. So, ne? Sama Sarva Bhuteshu. Sama heißt gleich. Ne? Same, same. Sarva, alle Bhuteshu, Wesen. Du siehst alle Wesen mit gleichen Augen. Du machst keine Unterschiede mehr. Und dann Mat Bhaktim Labhate Param Bhaktim. Meine Bhakti, Mat Bhakti, du erreichst Bhakti zu mir, sagt Krishna. Und es wird auch im Vedanta Sutra gesagt, wenn du die Befreiung erreicht hast, Moksha, fährst du fort, Gott zu verehren. Und der Vers von der Bhagavad Gita sagt eigentlich, erst wenn du Moksha erreicht hast, kannst du Gott wirklich lieben. Also von daher gibt es keinen Widerspruch. Danke. Und auch wenn man noch nicht befreit ist, kann man trotzdem schon Bhakti machen, das ist auch toll. Okay. Gut, seid ihr, da gibt es noch eine dringende Frage. Wir haben aus zeitlichen Gründen. Ja. Okay, machen wir noch ein Lied. Also jetzt wieder singen. Einer singt vor, die anderen singen nach. Ja. Bitte laut und kräftig mitsingen. Das befreit die Seele. Ne? Gibt Moksha. Sing nochmal dasselbe von vorhin, der Einfachheit halber, aber den komplizierten Teil am Anfang lass ich weg. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Happy birthday! Happy birthday!